Das BSW hat ja Probleme mit der 5%-Hürde. Deswegen hat das BSW sich gedacht, da muss nochmal nachgezählt werden. Und da sind jetzt die Ergebnisse klar. Knapp verpasste das BSW den Einzug in den Bundestag. Am Freitag soll das amtliche Endergebnis verkündet werden. Doch schon Zahlen aus den Ländern zeigen, die Wagenknecht-Truppe gewinnt zwar Stimmen, doch das wird wohl nicht reichen. Nach der endgültigen Auszählung der Stimmen durch die Landeswahlausschüsse zeichnet sich ab, das Bündnis Sarah Wagenknecht bleibt bei weniger als 5% der Stimmen bundesweit und wird also weiterhin nicht in den Bundestag einziehen. Lediglich 4.277 zusätzliche Stimmen wurden in den vergangenen Wochen seit der Wahl gefunden. Dem BSW fehlten somit weiterhin mehr als 9.500 Stimmen für den Einzug ins Parlament. Also es ist echt knapp. Ich glaube, so knapp war es noch nie. Gab, glaube ich, keinen Fall, der so knapp ist wie in diesem Fall. Die Zahlen hat der Informationsdienst Wahlrecht zusammengetragen. Stand 11. März. Mit der Einschränkung, dass es bis zum letztendgültigen Ergebnis noch neue Feststellungen geben könnte. An diesem Freitag wird die Bundeswahlleiterin Berlin das amtliche Endergebnis verkünden. Zugleich hat das BSW am Dienstag die bundesweite Neuauszählung der Stimmen gefordert und ist dafür vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Eine Entscheidung dazu ist noch nicht gefallen. Die Partei war bei der Bundestagswahl mit 4,97% denkbar knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Ihr fehlten bundesweit rund 13.400 Stimmen. Und jetzt wird's wild. Einzelne Nachzählungen ergaben seither, dass einige Stimmen falsch zugeordnet wurden. Kreuze fürs BSW sind etwa fälschlicherweise dem rechtskonservativen Bündnis Deutschland zugerechnet worden. Das BSW sprach von Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Stimmen. Für die erst Anfang 2024 gegründete Partei wäre der Einzug in den Bundestag politisch von höchster Bedeutung. Auch die Mehrheitsverhältnisse im Parlament wären betroffen. Mit dem BSW-Bundestag hätte eine Koalition aus Union und SPD keine Mehrheit mehr. Am Samstag will BSW-Vorstand und der Online tagen. Also, ich möchte übrigens sagen, ich finde es vollkommen nachvollziehbar, dass das BSW diesbezüglich übrigens alles in ihrer Macht Stehende tut, um das zu prüfen. Ich finde auch, dass man bei einer Nachzählung ja gesehen hat, dass dort Stimmen fehlen und diese Stimmen in irgendeiner Form, schon ein bisschen was liegen geblieben ist. Ich glaube, dass die jedes Recht haben und ich glaube auch, dass jede Partei dasselbe suchen würde. Eine Sache möchte ich übrigens sagen, weil die Stimmenveränderung hat sich ja hier auch nochmal gezeigt. Alle Parteien, also fast alle Parteien, zumindest große Parteien, haben einen Stimmenzuwachs diesbezüglich bekommen. CSU, SPD, Grüne, CDU und so, die haben alle bei der Nachzählung alle nochmal ein bisschen mehr Stimmen bekommen. Außer einer. Die FDP hat Minusstimmen bekommen. Die FDP hat einfach 121 Stimmen weniger. Und ich muss schon sagen, das ist wirklich komisch, das ist wirklich demütigend, glaube ich. Natürlich hat Bündnis Deutschland aufgrund der Verwechslung und der Stimmenveränderung mit am meisten eingebüßt, laut diesen Veröffentlichungen der Landeswahlleitung. Die FDP aber 121 Minus gemacht. Sogar die CSU hat Zuwächse gemacht. Naja. Manchmal läuft es, wie es läuft. Manchmal, da kann man nicht gucken. Da weiß man einfach nicht. Weiß man einfach nicht, wie das... Da manchmal läuft es, wie es läuft. Oh Mann. Gut. Also nicht so gut, aber gut. Gut. Das ist nicht der einzige Spiegelartikel, den ich mir heute so ein bisschen auf die mit reingenommen habe tatsächlich. Da kommt heute noch einer dazu. Aber den lasse ich jetzt hier erstmal liegen. Trump droht der EU mit horrenden Zöllen. Jetzt fragt euch, Moment, stopp. Was, welche Zölle denn jetzt noch? Trump hat doch gegen die EU Zölle auf Stahl und Aluminium verhängt. Naja, es geht um neue Zölle. Schon wieder. Ich lache darüber, weil es gibt eine Sache, die dabei beobachtet werden muss oder die da hervorgehoben werden muss. Das sind Zölle auf Alkohol. Donald Trump hat der EU mit neuen Zöllen in Höhe von 200% gedroht. Sie sollen Wein und Champagner betreffen. Trump reagierte damit auf die EU-Zölle auf Whisky. Oh, der Champagner, Gatorade. Schöner Gatorade-Champagner. Sollte die Europäische Union ihre angekündigten Aufschläge auf Whisky nicht wieder abschaffen, Will US-Präsident Donald Trump auf Wein und Champagner aus der EU Zölle in Höhe von 200% erheben. 200%. Betroffen wären auch andere Alkoholiker aus Frankreich und weiteren europäischen Staaten. Das kündigte Trump auf seinem Netzwerk Truth Social an. Die Androhung sei eine Reaktion auf die europäischen Gegenzölle. Diese hatte die EU erst am Mittwoch unmittelbar nach Inkrafttreten von US-Sonderzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt. Es sind die ersten Zölle in Trumps Amtszeit, von denen die EU und somit auch Deutschland wieder direkt betroffen sind. Die europäischen Zölle sollen US-Waren im Wert von 26 Milliarden Euro und Produkte von Booten über Bourbon-Whisky bis hin zu Motorrädern betreffen. Sie sollen ab dem 1. April in Kraft treten. Trump bezeichnete die EU als, Zitat, eine der feindseligsten und missbräulichsten Steuer- und Zollbehörden der Welt, die einzig und allein aus dem Zweck gegründet wurden, die Vereinigten Staaten zu übervorteilen. Ey, ich sag ganz ehrlich, ne? Es ist so schön zu sehen, dass wir kollektiv einfach jetzt alle Amerika hassen können. Ne, dieses große Verbündetengelaber ist over. Alle hassen Amerika. Das ist so toll. Das ist so toll. Die EU sollte die 50%igen Zölle auf Whisky sofort zurücknehmen, andernfalls drohten die Gegenzölle in Höhe von 200%. Das sei, Zitat, großartig für die Wein- und Champagnerunternehmen in den USA. Schrieb Trump. Die Aktien europäischer Spirituosenhersteller fielen daraufhin an der Börse. Eine Stellungnahme der EU lag zunächst nichts vor. Frankreichs Minister für Außenhandel, Laurent Saint-Martin, meldete sich nach der Ankündigung auf Social Media, Frankreich werde sich den Zolldrohungen der USA nicht beugen und seine Industrien schützen. Frankreich bleibe entschlossen, mit den Europäischen Kommissionen und seinen Partnern zu reagieren. Frankreich dürfte mit Italien am stärksten von den neu angedrohten Abgaben betroffen sein. Der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge hatten die Weinexporte aus der EU in den USA im vergangenen Jahr einen Wert von 4,9 Milliarden Euro. Das entsprach 29% der gesamten Weinexporte der EU. Fast 40% der Ausfuhren stammten aus Frankreich. Und jetzt möchte ich eine Sache machen, damit man mal ein bisschen was besser verstehen kann. Ich glaube, jeder von euch, also die Zollthematik ist grundsätzlich eine extrem komplexe Thematik. Aber eine Sache muss man besonders mal hervornehmen und dafür möchte ich etwas ganz kurz aufzeichnen. Ne? Ja, ihr ahnt es schon. Ich muss hier kurz mal Paint rausholen. Das ist Paint und das bin ich. Also, Trump hat angekündigt, dass 200% Strafzölle auf Alkohol stattfinden sollen. Ne? Folgendermaßen wird das jetzt also laufen. Es gibt zwei Händlerstrukturen im Zusammenhang mit dieser Situation. Es gibt also die Leute, die das in Amerika machen. Ne? Das sind die USA-Händler. Das sind die Leute, die das produzieren. Und Leute, die das in Europa machen. Ne? EU. Beide stellen Alkohol her. Jetzt kommt ein 200%iger Zoll auf Produkte von Lieferanten, die aus Amerika kommen und schlagen sich bei dem Preis, ne, das ist hier der Preis, obendrauf. Gehen wir mal davon aus, ich nehme dafür mal eine andere Farbe, der kommt dann hier obendrauf. So, das ist dann der Zoll, das ist der Tariff. Diese 200% kommen da drauf, weil der Preis muss natürlich erhöht werden, weil das Exportieren von diesen Produkten dann einfach teurer wird und so weiter und so fort. Das wird auf die Kunden umgelegt. Und jetzt passiert was Wundervolles. Jetzt könnte man meinen, hey, die Amerikaner haben ja dann die günstigere Alternative von den lokalen Produzenten. Der lokale Produzent war vorher vielleicht ein bisschen teurer, aber ist jetzt natürlich deutlich günstiger. Aber das ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, das seine Augen auf diesen Preis legt und sagt, das ist aber ganz schön teuer geworden und wir sind so viel günstiger. Es wäre also für uns gar nicht so schlecht, wenn wir auch nochmal den Preis anziehen, um dann nur ein bisschen günstiger zu sein. Und das ist einfach mehr Gewinnmarge. Das ist einfach mehr Gewinnmarge. Die Produkte werden also auch vor Ort wegen den Tarifen und wegen den Zöllen deutlich teurer, auch wenn man lokal kauft. Einfach nur wegen dem Prinzip des Kapitalmarkts. Die Leute sehen, hey, ich kann mehr Geld mit einem Produkt, das sonst keiner sonst so anbietet, verdienen, weil ich immer noch ein bisschen günstiger bin als die Konkurrenz. Und da die Konkurrenz jetzt natürlich deutlich teurer wird, weil das hier passiert mit den 200% Zoll, wenn das passiert, ist der Konsument nicht besser dran, weil die auf einmal lokal anbieten. Und dieses Prinzip passiert bei allen Produkten, auf die diese Zölle in unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Ländern, die involviert sind, gleichzeitig. Das passiert gleichzeitig mit unterschiedlichen Produkten. Das passiert bei Stahl, das passiert bei es gibt eine Studie, die hat 2018 herausgefunden, dass es bei Waschmaschinen passiert. Das passiert einfach bei allen Produkten, weil die Leute natürlich mehr Gewinne machen wollen. Ich wollte das mal aufzeichnen, um dieses Argument der lokalen Produktion, die ja dann so viel attraktiver ist, besonders weil das ja so viel besser für die Konsumenten ist und weil man da so viel spart, mal komplett zu entkräften. Hier geht es jetzt um Alkohol, aber das ist auf jedes Produkt zu übertragen. Sobald nach den Kapitalmarktgrundlagen es möglich ist, mehr Geld damit zu verdienen, wird das auch passieren. Das ist also ausschließlich gut für Leute, die mehr Gewinne machen, und immer schlecht für Konsumenten. Immer. Ist also immer schlecht für die Leute. Eine ganz, ganz kleine Truppe von sehr kapitalträchtigen Menschen wird davon profitieren. Ich wollte es kurz mal aufzeichnen, weil mir ist das mal. Ich fand die Erklärung, ich habe die auch schon mal gesehen, ich fand die Erklärung eigentlich sehr, sehr gut. So läuft das leider. Eine Studie, ich müsste sie mal raussuchen, ich beziehe mich kurz darauf. Eine Studie von 2018 hat das übrigens auch schon mal ausgerechnet. Damals ging es um Waschmaschinen. Da wurde auch sehr intensiv ausgerechnet, wie viel mehr Arbeitsplätze netto geschaffen wurden. Weil man sagt ja, dass ja da Arbeitsplätze geschaffen werden. Also von solchen Sachen werden übrigens, und das ist das, was die Studie ergibt, werden auch keine Arbeitsplätze besonders im Überhang geschaffen. Das ist alles bla bla, das ist alles Blödsinn. Okay, aber es gibt neue Zölle oder es soll neue Zölle geben. Ukraine-Krieg. Das ist jetzt eine sehr dynamische Entwicklung, deswegen würde ich sagen, lass uns da das genau im Hinterkopf behalten. Die letzte Aktualisierung dieses jetzigen Artikels kommt vom 13.03. um 14.12 Uhr. Putin-Berater spricht sich gegen Waffenruhe aus. Juri Uschakow, der außenpolitische Berater von Russlands Staatschef Wladimir Putin, hat sich gegen den Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe in der Ukraine ausgesprochen. In einem TV-Interview sagte Uschakow, er habe eine Skepsis im Telefonat mit dem US-Sicherheitsberater Mike Waltz bekundet. Zitat: Ich habe unsere Position wiedergegeben, dass das nichts anderes ist als eine vorübergehende Atempause für das ukrainische Militär, nicht mehr als das. Ma, das ist wirklich komisch. Die sind gar nicht für Frieden. Naja, sagte Uschakow. Dem Frieden komme man dadurch seiner Ansicht nach nicht näher, sagte er. Zitat: Mir scheint, dass niemand in dieser Situation Schritte braucht, die friedliche Handlungen lediglich imitieren. Wer hätte das kommen sehen? Das Ziel bleibe weiterhin eine langfristige Friedenslösung, die Russlands legitime Interessen berücksichtige. Uschakow wiederholte damit bisherige Statements Putin, des russischen Außenministers Sergei Lavrov und weiterer Amtsträger, wonach Russland nicht an einer Waffenruhe interessiert sei. Zudem mögliche Bedingungen, unter denen er seine Haltung dazu ändern würde, sagte Uschakow nichts. Er kündigte aber an, wie schon zuvor Putins Sprecher Dmitri Peskow, eine Erklärung des russischen Staatschefs zu dem Waffenruhevorschlag an, die noch im Laufe des Tages erfolgen soll, vielleicht heute. Die von ihm genannte Argumente gegen den Vorschlag seien seine eigene Sichtweise. Uschakows Statements erfolgte vor dem Hintergrund der Ankunft des US-Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau. Dort soll er die russische Führung über Details des von den USA und der Ukraine erarbeiteten Vorschlags für eine vorübergehende Waffenruhe informieren. Putins Sprecher Dmitri Peskow und die Außenamtssprecherin Maria Sacharowa kündigten entsprechende Gespräche im Laufe des heutigen Donnerstags an. Die Forderungen, die Russland für eine Waffenruhe aufgestellt hat, gehen weit über die US-amerikanischen Vorschlag hinaus. So enthält dieser weder die von Russland geforderten territorialen Abtritte über die derzeit besetzten ukrainischen Gebiete, noch die Zusicherung einer zukünftigen ukrainischen Neutralität und Demilitarisierung. Dementsprechend ist es offen, ob Russland dem Vorschlag zustimmen wird. Zwar handelt es sich bei Putins Forderungen um die Bedingungen eines dauerhaften Friedens, der unabhängig von den vorübergehenden Waffenruhe ausgehandelt werden könnte, zugleich würde deren Erfüllung unwahrscheinlicher, sobald Russland einem Ende der Kämpfe an der derzeitigen Frontlinie zustimmt. Eine Ablehnung des US-Vorschlages würde allerdings das Risiko bergen, die US-Regierung zu verärgern. Diese hätte bisher eine Annäherung an Russland betrieben und lediglich Druck auf die Ukraine ausgeübt. Nach der Einigung auf den Waffenruhevorschlag teilte US-Außenminister Marco Rubio doch mit, er sehe nun Putin am Zug. US-Präsident Donald Trump drohte Russland zuletzt mit neuen Sanktionen, falls Putin der Waffenruhe nicht zustimmt. Unklar ist, inwiefern sie bereits ausgearbeitet sind. So sprach Trump etwa von Zöllen. Ey, dieser Mann, ne? Von Zöllen. mit denen er den US-russischen Handel belegen wolle. Dieser jedoch ist ohnehin inzwischen sehr gering. Unklar ist zudem, wie die US-Regierung reagieren wolle, falls es zu einer Waffenruhe käme, die sie von Russland gebrochen würde. Wie es etwa in Donbass seit 2014 zahlreiche Male der Fall war. Eine entsprechende Frage wollte Carolyn Leavitt, die Sprecherin des Weißen Hauses, am Mittwoch nicht beantworten. Es sei eine, Zitat, sehr hypothetische Frage. Na klar ist das eine sehr hypothetische Frage. Auf dem mehrmals in der Vergangenheit stattgefundenen Bruch dieser Waffenruhen kann man auch mal die... Ich meine, klar ist das sehr hypothetisch. Das wird ja nicht nochmal passieren. Da spricht ja nichts dafür. Es war schon unzählige Male passiert, aber mein Gott. Ob Trump mit Putin telefonieren wolle, um ihn zur Annahme der Waffenruhe aufzufordern, sagte Leavitt ebenfalls nicht. Der US-Präsident hatte zuvor gesagt, er halte ein solches Telefonat im Laufe der Woche für möglich. Putins Sprecher Peskow sprach danach von einem internationalen Telefonat, zu dem es am heutigen Donnerstag kommen könnte. Also die Situation ist sehr, sehr dynamisch. Das ist weiter eine Entwicklung, die ich nochmal, also grundsätzlich finde ich sehr krass, wie stabil sich die Ukraine anhand der aktuellen Brisanz positioniert hat. Sie hatte auch wenig eine Wahl. Aber trotzdem ist das ja jetzt eine strategisch interessante Situation, dass der Druck sich verlagert. Die Ukraine hat jetzt mehr oder weniger das gemacht, eigentlich zu 100%, was Amerika ihr vorgegeben hat. Und jetzt sind die Vorgaben auf der russischen Seite. Mal gucken, wie das weitergeht. No? Das Geheimnis von Wuhan. Stammt das Coronavirus am Ende doch aus einem chinesischen Labor? Die Regierung Merkel und Scholz haben jedenfalls jahrelang brisante Erkenntnisse des Bundesnachrichtendienst unter Verschluss gehalten. Oha! In den ersten Wochen des Jahres 2020, als ein neuartiges, tödliches Virus um die Welt rast, trifft sich in Berlin eine Gruppe von Agenten des Bundesnachrichtendienstes. Sie soll das größte naturwissenschaftliche Rätsel der damaligen Zeit lösen. Die Herkunft des Coronavirus. Die deutschen Beamten gehören zu verschiedenen Einheiten des Nachrichtendienstes. Sie sind spezialisiert darauf, Geheimnisse zu entwenden und zu spionieren. Die Operation, die unter dem Decknamen Projekt Sarema anläuft, zielt auf chinesische Regierungsstellen und Wissenschaftsinstitute, unter anderem in Wuhan, wo das Virus zuerst grassiert. Das Institut für Virologie Wuhan steht in jenen Wochen im Mittelpunkt der globalen Aufmerksamkeit. Dort forscht die chinesischen Top-Wissenschaftler Xi Shengli, besser bekannt als Fledermausfrau, weil sie in Fledermäusen nach Coronaviren in der Natur sucht. Sie beschäftigt sich seit längerem mit den Viren älteren Typs. In Wuhan werden die Agenten fündig. Sie stoßen, so berichten es Beteiligte, auf unveröffentlichte Daten sowie interne Papiere chinesischer Forscher. Material, das aus wissenschaftlicher und historischer, aber auch aus politischer Perspektive faszinierend und brisant zugleich ist. Und vor allem Material, das kombiniert mit öffentlichen bekannten Informationen Rückschlüsse auf die Herkunft des Virus erlauben kann. Die Geheimoperation des BND facht eine Debatte an, die auch 5 Jahre nach Ausbruch der Pandemie die Welt bewegt. Stammt das Virus wirklich von jenem Tiermarkt in Wuhan, der schon lange als wahrscheinlichster Ausbruchsort gilt? Oder kommt es aus jenem chinesischen Labor, wie früh vermutet wurde, ohne dass dafür je Belege vorgelegt wurden? Und wenn das Virus aus dem Labor entwichen sein sollte, welche Verantwortung trägt dann die Regierung in Peking für eine Pandemie, die nach Schätzung der WHO bis zu 20 Millionen Menschen das Leben gekostet hat? Davon alleine in Deutschland rund 174.000. Eine Pandemie, die Milliarden und Abermilliarden an ökonomischen Schäden produziert hat, die das Wort Triage in die Alltagssprache einziehen ließ und die Schneisen der seelischen und sozialen Verwüstung in vielen Gesellschaften geschlagen hat. Die Einschätzung des BND ist es deshalb ebenso elektrisierend wie hochpolitisch und war jahrelang das wohl bestgehüteste Geheimnis von Berlin. Sie liegt seit mittlerweile 5 Jahren unter Verschluss, tiefrot als geheim gestempelt. Eine 1,5-jährige Recherche der Süddeutschen Zeitung und der Zeit, die sich unter anderem auf Gespräche mit diversen Beteiligten in Regierungen und Geheimdiensten sowie Experten stützt, ermöglicht nun erstmals das nach einer estnischen Ostseeinsel benannten Projekt Sarema in Umrissen zu konstruieren. Und sie wirft Fragen auf. Haben gleich 2 aufeinanderfolgende Bundesregierungen, erst die Große Koalition unter Angela Merkel und danach die Ampel unter Olaf Scholz, dem BND einen Maulkorb verpasst, womöglich um eine schmerzhafte Debatte über die weltpolitischen Auswirkungen zu verhindern? Oder ist das, was der deutsche Nachrichtendienst zutage fördert, so vage, dass es keine seriöse Schlussfolgerung zuließ? Die deutschen Agenten kommen dem Ursprung der Pandemie in jenem Krisenjahr 2020 so nahe, wie das im damals hermetisch abgeriegelten China möglich war. Neben Messreihen an Daten, die sich mit Coronaviren befassten, treiben sie Informationen zu Tierversuchen sowie mehreren wissenschaftlichen Untersuchungen auf. Darunter unveröffentlichte Dissertationen aus dem Jahr 2019 und 2020. Diese Doktorarbeiten befassen sich angeblich mit der Wirkung von Coronaviren auf das menschliche Gehirn. In Wuhan, darauf deutet das Material hin, lag ungewöhnlich früh ungewöhnlich viel Wissen über das angeblich doch so neuartige Virus vor. Die Agenten, die die Information beschafft haben, leiten die erbeuteten Daten weiter an die Abteilung Technik und Wissenschaft des BND, hausintern spöttisch die Eierköpfe genannt. Die Spione vom Amt haben ihre Arbeit erledigt. Jetzt sind die Eierköpfe mit der Auswertung dran. Zu den gefragtesten Wissenschaftlern des Dienstes zählt ein Sachgebietsleiter, der selbst Virologe ist. Unter seiner Leitung wird das chinesische Material analysiert, ergänzt durch öffentlich verfügbare Studien, durch offizielle Aussagen der chinesischen Regierung und Material aus anderen Ländern. Wieder und wieder rechnen die BND-Experten die Daten im Computermodellen durch. Und wieder kommen sie zum gleichen Ergebnis. Und jetzt hör zu. Das Coronavirus. Davon ist der Bundesnachrichtendienst nach Auswertung aller Indizien überzeugt. Stammt wahrscheinlich aus einem chinesischen Labor. Die Wahrscheinlichkeit taxiert der Nachrichtendienst anhand eines speziellen Systems, des Probability Index, eines Maßstabs für die Wahrscheinlichkeit oder für die Verlässlichkeit einer Information. Die Laborthese stuft der BND als wahrscheinlich ein. Er ist sich zu 80-95% sicher. Einen finalen Beweis aber besitzt der Dienst nicht. Das Institut für Virologie Wuhan ist eine Hochsicherheitszone, aus der Viren eigentlich nicht entweichen können. Aber bei ihrer Operation haben die deutschen Agenten festgestellt, dass die Sicherheitsvorkehrungen in Wuhan offenbar überraschend lax gehandhabt wurden. Proben mit vireninfizierten Tieren wurden demnach nachlässig entnommen und unvorsichtig hin und her transportiert. Schlampereien waren weit verbreitet. Das erhöhte die Gefahr, dass Erreger des Labors tatsächlich verlassen haben könnten. Die Auswerter glauben nicht, dass es sich um Absicht der Chinesen handelt. Sie glauben an einen Unfall. Die chinesische Regierung hat die Laborherkunft stets bestritten. Die Bewertung ist zu explosiv, als dass sie der Geheimdienst für sich behalten konnte. Der BND untersteht dem Kanzleramt. Der Präsident des Dienstes, Bruno Kahl, trägt deshalb noch im Jahr 2020 im Kanzleramt vor, beim für die Nachrichtendienst zuständigen Staatssekretär Johannes Geismann. Kanzleramtsminister Helge Braun wird ebenfalls eingeweiht und dem Vernehmen nach auch die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Braun und Geismann möchten sich auf Anfrage nicht äußern. Merkel verweist darauf, alle Unterlagen aus ihrer Amtszeit liegen im Kanzleramt, man möge dort nachfragen. Die Frage, ob sie unterrichtet wurde, will sie nicht beantworten. Der BND äußerte sich generell zu dem Thema nicht. Uff. Das Kanzleramt erteilt dem BND zwar offiziell den Auftrag, die Herkunft des Virus aufzuklären, sieht aber zwei Probleme. Erstens, wie belastbar sind die BND-Erkenntnisse? Kann es sein, dass der BND sich irrt und nur spekuliert? Bei Angela Merkels Leuten überwiegen die Skeptiker. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass der Dienst falsch liegt. Zuletzt etwa bei seiner Prognose zum Fall Kabuls. Vor einem Gericht, glaubt einer der Beteiligten, würde nichts davon Bestand haben. Ebenso gravierend ist der zweite Punkt. Als der BND das Kanzleramt informiert, ist die Frage der Herkunft des Virus längst zu einer politischen Glaubensfrage geworden. Verantwortlich dafür sind die beiden Großmächte USA und China. Der damalige US-Präsident Donald Trump erklärt die Laborthese im April 2020, da steckt die Welt noch im ersten Lockdown, für so gut wie bewiesen. Er habe die Dossiers gesehen, dürfe aber darüber nicht reden.
Everything is rooted in the China Laboratorium. I cannot talk about it, but it's all.
Ich fass das nicht, Alter.
China. It was China.
Okay. Dürfe aber nicht darüber reden, behauptet Trump und spricht nur noch vom Chinese Virus. Sein Außenminister Mike Pompeo raunt im Fernsehen von enormen und signifikanten Belegen, ohne allerdings auch nur einen einzigen zu präsentieren. Trumps stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Matthew Pottinger treibt die Sache im Hintergrund voran. Er drängt, die US-Geheimdienste endlich klare Beweise für die Laborthese vorzulegen. Mancher in Washington und Berlin fühlt sich an Zeiten vor dem Irakkrieg 2003 erinnert, als schon einmal Geheimdiensterkenntnisse frisiert wurden, um die Existenz vermeintlicher irakischer Massenvernichtungswaffen zu belegen, die es nie gab. Oh mein Gott, Politik, Alter, crazy. Das Kanzleramt blockt alle Anfragen aus dem Bundestag ab. In China geht es nicht minder politisch zu. Die Regierung in Peking blockiert eine unabhängige Untersuchung durch die Weltgesundheitsorganisation. Stattdessen werden Verschwörungserzählungen verbreitet. Eine davon, lanciert aus dem Außenministerium, lautet: US-Soldaten könnten das Virus eingeschleppt haben, als sie im Oktober 2019 an Militärspielen in Wuhan teilnahmen. Klar. Ein sehr hungriger US-Soldat hat auf einem Foodmarkt in Wuhan einer Fledermaus den Kopf abgebissen. Oh mein Gott. Ausgerechnet die beiden Supermächte agieren wie Rüpel auf dem Spielplatz. Das ist also die Konstellation. Die Bundesregierung ist eingekeilt zwischen zwei globalen Rivalen. Der Konflikt hat das Zeug zu einem weltpolitischen Knall. Und zwischendrin steht der BND mit seinen Daten, Dokumenten und Deutungen. Im Kanzleramt entscheidet man sich dafür, nichts zu tun. Klassische Unionsstrategie und SPD-Strategie auch. Weder die WHO noch das dafür zuständige Gremium im Bundestag werden informiert. Der BND wird zum Schweigen verpflichtet. Als Fragen im Bundestag aufkommen, was denn für die Bundesregierung über die Herkunft im Corona wisse, blockt das Kanzleramt ab. Nachrichtendienstliche Informationen offenzulegen sei unmöglich. Das verbiete sich aus Staatswohlerwägungen. Man setze sich allerdings mit großem Nachdruck für eine Aufarbeitung der Entstehung und Verbreitung des neuartigen Coronavirus ein. Das ist mindestens irreführend. Merkels Leute änderten ihre Linie auch dann nicht, als Donald Trump im November 2020 abgewählt wurde und der US-Kongress die Regierung des neuen Präsidenten Joe Biden per Gesetz zwingt, den Kurs zu ändern. Der Covid-19 Origin Act verpflichtet das amerikanische Geheimdienste, ihre Bewertung zur Herkunft des Virus zu veröffentlichen. Eine teils geschwärzte neunseitige Übersicht wird im Netz publiziert. Demnach gibt es in der traditionell unübersichtlichen US-Geheimdienst-Community erstaunlich viele unterschiedliche Auffassungen, woher das Virus stammen könnte. 5 Dienste glauben an die natürliche Herkunft. 2, das Energiedepartement des FBI, favorisieren die Laborherkunft. Die CIA, traditionell der wichtigste Dienst, hält beides für möglich. Nicht einmal mit niedriger Gewissheit der untersten Beurteilungsstufe will sich die CIA auf eine der Thesen festlegen. Als im Herbst 2021 auch in Berlin gewählt wird und mit Olaf Scholz ein neuer Bundeskanzler im Kanzleramt einzieht, hofft man im BND auf mehr Unterstützung. BND-Präsident Karl nimmt den Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt gleich in den ersten Wochen der neuen Regierung zur Seite und berichtet, dass seine Behörde davon ausgehe, dass das Virus aus dem Labor stamme. Mittlerweile sind neue Erkenntnisse hinzugekommen. Der BND ist überzeugter denn je. Wurde damals auch Bundeskanzler Scholz informiert? Dazu will sich ein Sprecher der Bundesregierung nicht äußern. Klar ist, die neue Bundesregierung ist früh im Bild. Es ist an ihr zu entscheiden, wie sie mit der potenziell bahnbrechenden, im Falle einer Fehleinschätzung auch hochnotpeinlichen Behauptung umgeht. Im Kanzleramt zweifelt man damals. Kann es wirklich sein, dass ausgerechnet die deutschen weltexklusiven Erkenntnisse zutage gefördert haben? Dass einer der Eierköpfe, der Virologe aus der mittleren Hierarchie des BND, mehr weiß als Christian Drosten und alle anderen Weltklasse-Virologen zusammen, die in jeder Zeit die Diskussion bestimmt haben? Scholz, Leute bitten den BND, die Laborthese zunächst in aller Diskussion mit Drosten zu diskutieren. In aller Diskretion mit Drosten zu diskutieren. Noch dazu kommt es nicht aus einer schwer erklärbaren Mischung aus Geheimniskrämerei des Dienstes zu persönlichen Vorbehalten und Misstrauen. Und so tagt der vom Bundeskanzler Scholz eingesetzte Expertenrat zur Corona-Pandemie zwar insgesamt 33 Mal und diskutiert auch über die Herkunft des Virus, nur vom Geheimprojekt des BND erfahren die Wissenschaftler nichts. Bei der Abschlusssitzung im Kanzleramt am 4. April 2023, einem Dienstag, referiert Christian Drosten sogar zum Thema aktuelle Diskussion zum Ursprung des SARS-CoV-2-Virus. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Gesundheitsminister Karl Lauterbach hören zu, wie der Charité-Professor den neuesten Stand der Forschung beschreibt. Es gebe keinerlei wissenschaftliche Belege für einen Ursprung durch einen gentechnisch veränderten oder einen Laborunfall, sagte Drosten. Für die Theorie einer natürlichen Herkunft seien hingegen weitere Indizien hinzugekommen. Er verweist auf die, Zitat, Assoziation von Marderhund und SARS-CoV-2 in mehreren Proben und einen wohl mindestens zweimaligen Übergang auf den Menschen. Bewiesen sei bisher keine Variante. An seiner persönlichen Überzeugung, dass das Virus in der Natur entstanden sein, lässt er nach Erinnerung von Teilnehmern wenig Zweifel. Es ist die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung. Aber Drosten erinnert auch an eine Forderung, die die WHO-Generalsekretär Tedros Adhanom Ghebreyesus seit längerer Zeit vertritt. Es ist entscheidend, dass jeder, der etwas wisse oder der meine, etwas zu wissen, diese Information mit der WHO teile. Das meint die Geheimdienste. Nur wenn man verstehe, Zitat, wie die Pandemie entstand, können wir uns auf weitere Pandemien vorbereiten oder sie verhindern. Hatte der WHO-Chef gemahnt, zum Abschluss des Expertenrates lobt Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt nach Angaben von Teilnehmern die exzellente Arbeit der Expertenkommission. Corona ist jetzt offiziell aufgearbeitet.
Oh no.
Schmidt soll anschließend allerdings diskret bei der US-Regierung vorgefühlt haben. Im Mai 2023 habe er mit Avril Haines, der US-Geheimdienstkoordinatorin, geredet, heißt es in Regierungskreisen. Haines verfügt über viel Erfahrung. Sie war unter anderem stellvertretende CIA-Chefin. Sie entgegnet angeblich, sie habe die Einschätzung des US-Energiedepartements, das ebenfalls an die Laborthese glaubt, überprüfen lassen. Da sei nichts dran. Und so fällt im Kanzleramt zum zweiten Mal die Entscheidung, dass das Projekt SAREMA unter Verschluss bleibt. Es könnte öffentlich nur etwas vertreten, indem er inhaltlich überzeugend sei. So Schmidt intern argumentiert haben. Und das sei bei der Laborthese nicht der Fall. Die Gefahr einer Blamage sei zu groß. Für den BND, aber auch für die Bundesregierung. So vergeht ein weiteres Jahr, ohne dass der BND Erkenntnis irgendwas damit passiert. Ein Sprecher der Bundesregierung will Fragen dazu nicht beantworten. Zu nachrichtendienstlichen Aktivitäten äußere sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht. Das Kanzleramt, es war für die Aufsicht über den BND verantwortlich, verfügt aber über keine eigene Expertise und schon über gar keine, um hochkomplexe Thesen rund um Viren und deren Entstehungsgeschichte zu beurteilen. Ohne externen Rat von Wissenschaftlern, davon ist man im Kanzleramt überzeugt, wird sich nicht klären lassen, ob der BND recht hat oder irrt. Erst im Dezember 2024, fast 5 Jahre nach dem ersten mündlichen Bericht, kommt plötzlich Bewegung in die Sache. Der BND darf seine Erkenntnisse mit den US-Geheimdiensten sowie einer handverlesenen und zur Geheimhaltung verpflichteten Gruppe von Wissenschaftlern teilen. Den besten, die es in Deutschland gibt, darunter Christian Drosten und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade. Die erste Runde findet kurz vor Weihnachten statt. Eine zweite im Januar 2025, eine dritte im Februar. Es soll jetzt schnell gehen, was wohl auch mit 2 politischen Veränderungen zu tun hat. Wenn eine neue Bundesregierung unter Friedrich Merz im Kanzleramt auf eine weggeschlossene Geheimbewertung des BND stieße, würde das kritische Fragen nach sich ziehen. Zudem hat das BND seine Schlussfolgerungen Ende 2024 mit der CIA geteilt. Was die Deutschen denken, weiß also bald auch die Trump-Regierung. Die Idee für die Gesprächsrunde ist simpel. Der BND präsentiert seine Hypothesen, die Wissenschaftler sollen gegenhalten, Schwachstellen in der Argumentation aufdecken. Red Team nennt man das in der Welt der Militärs und Geheimdienste. Die Runde ist sich also einig, dass im Wuhan-Institut erfolgreich Rekombinanten von Coronaviren gewonnen wurden. Im Genom veränderte Viren also. Aber gilt das auch für SARS-CoV-2? Hat der BND die zeitlichen Abläufe richtig interpretiert? Gibt es für einige besondere auffällige Anomalien in den Daten aus Wuhan vielleicht andere Erklärungen? Alter, das ist vollkommener Krimi hier. Gegenüber den Wissenschaftlern tritt der BND, der sich lange mit einer Wahrscheinlichkeit von 80-95% sicher war, dass das Virus aus dem Labor stammt, etwas vorsichtiger auf. Die Laborthese sei eher wahrscheinlich, mit einer Gewissheit von 50-80%. Das bezieht sich allerdings ausschließlich auf das öffentlich zugängliche Material. Nimmt man die Geheimerkenntlichen hinzu, bleibt der BND bei seiner 80-95%igen Überzeugung. Und die Wissenschaftler? Drosten erklärt Ende Januar in einem Interview mit der Taz, die Datenlage habe sich weiterentwickelt, seine Bewertung ebenso. Zitat, ein Beweis fehlt in der natürlichen Ursprung genauso wie für die Laborursprung. Aber je mehr Zeit vergehe, desto skeptischer werde er, was das chinesische Aufklärungsinteresse angehe. Zitat, verbietet die Staatsräson, dass daran gearbeitet wird? Mag sein. Die andere Erklärung wäre aber, dass da gar kein natürliches Virus war, sondern dass es aus dem Labor kam. Zugleich präsentiert Ende Januar auch die CIA eine aktualisierte Bewertung und legt sich erstmals überhaupt fest. Jetzt urteilt auch der US-Geheimdienst, es sei eher wahrscheinlich, dass das Virus aus einem Labor stamme, aber beide Szenarien seien weiterhin plausibel. Man könne diese Aussage nur mit geringer Überzeugung treffen, der niedrigsten Stufe der offiziellen Skala. In Berlin ist man überzeugt, dass die Informationen des BND dazu beigetragen haben, dass sich die CIA der Laborthese mit allen Vorsicht angeschlossen hat. Was würde es 5 Jahre nach der Pandemie überhaupt noch bringen, die Chinesen öffentlich verantwortlich zu machen? Die Regierung in Peking, glaubt man der Bundesregierung, würde wohl einfach entgegnen, bestimmte Datenreihen oder Veröffentlichungen seien fehlerhaft, es stünde Wort gegen Wort. Die Welt solle, Zitat, sich von Verschwörungstheorien fernhalten, teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums im Januar als Reaktion auf die veränderte CIA-Bewertung mit. Andersherum würde die wiedergewählte Trump-Regierung jede neue Erkenntnis als politische Waffe im Wettstreit mit der chinesischen Regierung nutzen. Die Bundesregierung und der BND wollen als Ergebnis von Projekt SAREMA dafür werben, das Laborexperiment zur Mutation von Viren künftig weltweit nur unter strengen Bedingungen erlaubt werden. Gain of Function nennen Wissenschaftler es, wenn Viren im Labor manipuliert werden, um herauszufinden, wie sie sich verändern können. Das kann helfen, um frühzeitig Therapien und Impfstoffe zu entwickeln. Aber es könnte auch gefährliche Kombinationen entstehen, die es in der Natur noch nie gegeben hat und nie geben würde. Das Missbrauchspotenzial ist hoch, der Grad zwischen Verantwortung und Unverantwortlichkeit schmal. Die BND-Operation hat Stand Anfang 2025 neue Belege dafür zutage gefördert, dass die Chinesen über Grenzen gehen. Forscher testen offenbar an Fledertieren die Übertragung von MERS-Coronaviren und verwandten Viren in humane Zellen und Mäuse. MERS-Viren gelten als noch gefährlicher als SARS-Coronaviren. Kaum auszudenken, was ein Ausbruch einer MERS-Pandemie bedeuten würde. Projekt SAREMA betrifft nicht nur das Gestern, sondern auch das Morgen. Uff. Wilder Artikel. Ich wollte ihn unbedingt inkludieren, weil ich habe ihn heute schon gelesen und dachte mir, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich teile den Artikel gleich mit euch, damit ihr selber nochmal durchlesen könnt. Ist hinter einer Paywall, darum habe ich ihn vorgelesen. Alternativ könnt ihr auch einfach die Süddeutsche abonnieren, ne? Das lohnt sich tatsächlich. Krass. Der deutsche Geheimdienst hat nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die den Amerikanern auf die Sprünge helfen? Oder 2025 wirklich wild? Wirklich, 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 wirklich wild. Also das muss man mal sagen, ne? Was für eine Entwicklung. Sehr langer Artikel auch, aber ich wollte ihn unbedingt in seiner Fülle integrieren. Wärmepumpen kann Zehntausende Euro an Energiekosten sparen. Der Betrieb von Gasheizungen kostet im Verlauf von 20 Jahren doppelt so viel wie der von Wärmepumpen. Das zeigt jetzt eine umfassende Kostenprognose, die dem Spiegel vorliegt. Die Wärmepumpe hat in Deutschland einen eher schlechten Ruf. Dabei können Hausbesitzer und Hausbesitzer mit ihr oft Zehntausende Euro sparen. Das geht aus einer wohl umfassenden Kostenprognose hervor, die bislang zu diesem Thema angefertigt worden ist. Laut den Berechnungen, die gemeinnützige Beratungsgesellschaft CO2 Online durchgeführt hat, summieren sich die Betriebskosten für eine neue Gasheizung über einen Zeitraum von 20 Jahren, das wird ja langfristig gemacht, auf rund 71.900 Euro. Bei einer modernen Luftwärmepumpe dagegen seien es im Schnitt 29.100 Euro. Also deutlich weniger als die Hälfte. Hauptgrund für die Diskrepanz sei bei der Preis den jeweiligen Brennstoff, heißt es in der Berechnung, die dem Spiegel vorliegt. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus mit 130 Quadratmetern Wohnfläche fallen demnach über 2 Jahrzehnte hinweg Kosten von rund 56.300 Euro für Erdgas an. Bei einer strombetriebenen Wärmepumpe seien es rund 29.100. Hinzu kommen rund 15.600 Euro für den nationalen CO2-Preis bei Gasheizung. Bei Wärmepumpen entfällt dieser Posten ganz. Der nationale CO2-Preis wurde 2020 von der Großen Koalition eingeführt, um den Ausstieg und den Ausstoß der klimaschädlichen Kohlendioxid zu verteuern und Verbraucherinnen und Verbraucher dazu zu bewegen, auf klimaschonende Technologien umzusteigen, etwa auf Wärmepumpen. Der deutsche CO2-Preis soll 2027 von einem neuen EU-weiten Emissionshandelssystem für Verkehr und Wärme abgelöst werden. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass die CO2-Kosten in den kommenden Jahren deutlich steigen. CO2 Online geht in seinen Berechnungen von rund 300 Euro pro Tonne aus im Jahr 2045 und liegt damit etwa im Mittel der Prognosen verschiedener Forschungsinstitute. Für seine Prognosen greift CO2 Online auf umfassende Daten zurück, unter anderem auf Studien des Instituts, des Fraunhofer Instituts, auf Berechnungen des Potsdamer Instituts und auf Zahlen des sogenannten Heizspiegels, für den CO2 Online selbst jährlich hunderttausende reale Heizkostenabrechnungen auswertet. Der Zeitraum von 20 Jahren wurde angesetzt, weil er der Mindestlebensdauer der Heizsysteme entspricht. Interessant sind auch Berechnungen der Beratungsgesellschaft zu den Investitionskosten, also zur Summe, die man zunächst auf den Tisch blättert. Um ein neues Heizsystem zu kaufen und installieren zu lassen. Für eine moderne Wärmepumpe wird in Berichten oft die Zahl von 30.000 Euro genannt. Zuletzt in einer Analyse von der RWTH Aachen, die allerdings nur auf der Auswertung von 5 Angeboten für Wärmepumpen basiert. Laut CO2 Online fallen im Schnitt nur 16.900 Euro an. Das zeige eine Auswertung von tausenden Endabrechnungen, die in der Datenbank des Baukosteninformationszentrums Deutscher Architektenkammern, dem BKI, gespeichert seien. Dank staatlicher Förderung hätten Verbraucherinnen und Verbraucher letztlich im Schnitt sogar nur 8.450 Euro selbst gezahlt. Das wäre nur etwas mehr als für eine neue Gasheizung, die laut den BKI-Daten im Schnitt 6.900 Euro kostet. CO2 Online nennt die 16.900 Euro auf Nachfrage einen rechnerischen Durchschnittswert. Es gebe teils massive regionale Unterschiede und Preisspannen bei Anbietern und Handwerksbetrieben, schränkt die Beratungsgesellschaft ein. Allerdings, selbst wenn man die oft zitierten 30.000 Euro ansetzt, käme man bei über 20 Jahren mit einer Wärmepumpe deutlich günstiger weg. Es sei denn, die Gaspreise sinken für eine lange Zeit deutlich. Die Strompreise ziehen für eine lange Zeit massiv an und die EU-Kommission bläst ihre Pläne für einen neuen Emissionshandel ab. All das scheint stark unwahrscheinlich. Unerwähnt lässt CO2 Online, dass bei der Installation einer Wärmepumpe zumindest in Altbauten oft noch Investitionen in Heizkörper, Dämmung oder Fenster hinzukommen. Denn bei schlecht gedämmten Häusern brauchen Wärmepumpen deutlich höhere Vorlauftemperaturen und die erhöhen den Stromverbrauch deutlich. Oder das Haus wird nicht richtig warm. Deshalb muss man sich in der Regel zumindest großflächigen Heizkörper anschaffen. Die Kosten für Kauf und Installation beantragen in der Regel noch einmal ein paar tausend Euro. Über einen Zeitraum von 20 Jahren käme man trotzdem immer günstiger mit einer Wärmepumpe weg. Mal abgesehen davon, dass man mit ihr deutlich besser das Klima schützt. Die Energiekosten sind so insane. Die durchschnittliche Anschaffung aus tausenden Abrechnungen herausgenommen für eine Gasheizung sind 6.900 Euro. Die durchschnittlichen Anschaffungen für eine Wärmepumpe sind 16.900 Euro. Die Förderung, die dann auch abgezogen wird, lässt einen Betrag von 8.450 Euro übrig, abhängig davon, wie viel gefördert wird. Energiekosten über 20 Jahre kosten bei der Wärmepumpe 29.100 Euro und bei den Gaspreisen 56.300 Euro. Die CO2-Kosten sind bei der Wärmepumpe 0 und bei der Gasheizung 15.600 Euro. Insgesamt in der Rechnung hier würde die Gesamtzeit mit der Anschaffung und allem dazu die Wärmepumpe 37.550 Euro kosten und die Gasheizung 78.800 Euro. Holy shit! Das ist eine gigantische Diskrepanz. Eine gigantische Diskrepanz. Der König von Deutschland ist rechtsextrem, erstmal das. Ja, das ist auch eine Nachricht, die ist nicht positiv, aber es ist so, der selbsternannte König von Deutschland ist jetzt rechtskräftig verurteilt. Gute Nachrichten für den, die man fragt. Der König von Deutschland ist rechtsextrem. Okay, alles klar. Selbsternannter König von Deutschland, Haftstrafe für Extremist Fitzek ist rechtskräftig. Peter Fitzek. Der so zur sogenannten Reichsbürgerszene gerechnete Extremist Peter Fitzek muss ins Gefängnis. Das Oberlandesgericht Naumburg verwarf die Revision Fitzek gegen ein Urteil vom Juli 2023, das damit rechtskräftig ist. Das Amtsgericht Wittenberg hatte gegen den heute 59-Jährigen eine Gesamtfreiheitsstrafe von 8 Monaten wegen Körperverletzung und Beleidigung verhängt. Anlass war eine Auseinandersetzung mit einer Mitarbeiterin im Dienstgebäude des Landkreises Wittenberg. Fitzek bezeichnet sich selbst als König von Deutschland, als das Oberhaupt einer Gruppierung namens Königreich Deutschland, die in Sachsen-Anhalt und Sachsen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Der von ihr verurteilt Der von dem Verurteilten 2012 in Wittenberg gegründete Fantasiestaat lehnt die geltende Rechts- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik ab. Naja, gut. Jetzt stellt sich ja nur noch die Frage, kommt er in ein Gefängnis im Königreich von Deutschland oder muss er das in der BRD GmbH absitzen? Ich habe euch damals gesagt, dass immer, wenn dann diesbezüglich irgendwas kommt, dass ich euch einigermaßen auf dem Laufen halten will. Das ist mir heute in die Augen gesprungen und deswegen dachte ich, ah ja, er ist dann, ne? Das geltende Rechts- und Verfassungsordnungssystem wird abgelehnt, aber in Revision darf man gehen. Ja, schön. Schön. Das, Ladies and Gentlemen, waren die Nachrichten.